Herrn. Ich bin schuldig neugierig. Und da möchte ich erstmal eine Frage stellen. Sie dürfen sie mir nicht übel nehmen. Die Kolmarer, die sagen, hier sind lauter Kolmarer. Und die Auswärtigen sagen, die Kolmarer kommen gar nicht. Hier sind lauter Auswärtige. Und ich möchte schrecklich gern wissen, wer denn von Kolmar ist und wer von auswärts ist. Darf ich das mal fragen? Also jetzt sollen die Kolmarer erstmal ihren rechten Arm hochheben, dass man sieht, ob... Ah, das ist doch die Hälfte. Und die Auswärtigen? Na, sagen wir 40% Kolmar, 60% oder 50-50. So. Sie haben beide recht. Ich freue mich von beiden, dass Sie hier sind. Ich habe eine wichtige Botschaft für Sie. Eins meiner schönsten Erlebnisse habe ich kurz nach dem Krieg gemacht. Das muss ich Ihnen noch mal erzählen. Damals strömten Tausende von jungen Männern ins Ruhrgebiet, um in den Minen, in den Bergwerken zu arbeiten. Jetzt einen Moment. Verstehen Sie mich jetzt hinten oder muss ich lauter sprechen? Wenn ich es laut mache, ist es zu laut. Wenn ich es leise mache, ist es zu leise. Es geht mir wie dem Einbrecher, der mal sagt, wenn ich ausbreche, ist nicht recht. Und wenn ich einbreche, ist nicht recht. Was soll ich eigentlich machen? Die verstehe ich auch nicht. Nicht gut, sitzen Sie doch her. Da strömten tausende von jungen Männern, man brauchte Kohlen, Kohlen, Kohlen und die wurden sehr kümmerlich in Barackenlagern untergebracht. Es waren junge Leute, die studieren wollten und nun Krieg hinter sich hatten, alles verlernt hatten, Eltern verloren, kein Geld. Ein rabiates, verbittertes junges Volk. Und dann fing ich an, bei denen Besuche zu machen. Dass ich noch lebe und nicht totgeschlagen worden bin, ist demselben Wunder zuzuschreiben, wie dass Daniel in der Löwengrube lebendig davongekommen ist. Und da kam ich auf einem Gang durch die Baracke in ein Zimmer, da waren drei junge Männer. Der eine rasierte sich gerade, noch nicht elektrisch damals. Der zweite, der briet sich ein Kotelett, die bekamen alles zu essen, wir hungerten, aber man wollte Kohlen, Kohlen, nicht? Und der dritte las ein Buch. Ich sagte, guten Tag, ich bin der evangelische Pfarrer. Da sagt der, der sich rasiert, kein Interesse. Der war von Berlin offenbar und die Leute in Berlin, die haben den Mund auf dem rechten Fleck, das ist sehr bekannt. Er sagt als Begrüßung, kein Interesse. Ist ja eine freundliche Begrüßung. Und da sage ich, wofür ist kein Interesse? Da sagt er, na für Gott ist kein Interesse. Nun bin ich ein bisschen ehrzornig, mich brachte der Zorn. Ich ging auf ihn zu, ich sagte, junger Mann, das ist mir doch völlig gleichgültig, ob Sie für Gott Interesse haben oder nicht. Aber wissen Sie, was ich wissen möchte? Ob der große, gewaltige Gott für solch einen windigen Burschen wie Sie sind, für so einen, wie sagen Sie hier, für so einen windigen Burschen wie Sie sind, ob Gott für den Interesse, ob Gott für Sie Interesse hat, das möchte ich wissen. Und dann überwältigte es mich selber und ich sagte, denken Sie, Gott hat wirklich, der große Gott, der die Sternwelten schuf und laufen lässt, hat für Sie Interesse. Es war ein kluger Junge, die Berliner sind klug. Der lässt sein Rasierapparat sinken und sagt, was sagen Sie da? Für mich interessiert sich kein Mensch, höchstens ein paar leichte Mädchen. Gott interessiert sich für mich? Mann, woher wollen Sie das wissen? Er kam sich vor wie ein Staubkorn, nicht? Gott interessiert sich für mich. Oh, sage ich, das weiß ich daher. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das sind Sie auch, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, Gott hat seinen Sohn für Sie gegeben. Da muss er wohl Interesse haben. Das wollte ich nur eben sagen. Auf Wiedersehen. Und dann ging ich. Ich war gerade ins nächste Zimmer reingekommen und fing mein Sprüchlein an. Guten Abend, ich bin der evangelische Pfarrer. Da flog die Türe auf und die drei Burschen kamen. Der eine hatte sein Kotelett vom Feuer gestellt, der zweite sein Buch hingelegt und der dritte hat den Seifenschaum noch im Gesicht. Aufgeregt, aufgeregt. Sie haben gesagt, der große Gott interessiert sich für uns. Ist das wirklich wahr? Ja, sage ich. Ja, dann wollen wir mehr davon hören. Man, das muss man doch hören. Das muss man doch erfahren. Die anderen in der Stube, die waren ganz erschüttert. Die hörten schon gleich von Anfang an zu. Und sehen Sie, solch eine herrliche Botschaft steht im Neuen Testament. Und nun ziehe ich durch die Lande und fuhr in Essen jahrzehntelang und will den Leuten diese wunderbare Botschaft sagen. Wüssten doch die Leute, wie es beim Heiland ist, sicher würde heute jeder noch ein Christ. Aber wenn ich das den Leuten sage, dann werden sie nervös und sagen, ja, also wissen Sie, mir kann keiner was vorwerfen und ich habe keine Zeit und alles das, worüber ich jetzt rede, nicht? Und einer von den beliebten Sprüchen, die mir entgegengehalten werden, ist, ach Herr Pfarrer, wissen Sie, ich suche meinen Gott in der Natur. Wenn ich so sonntags hinausgehe und die Vögel singen und die Blümlein blühen und die Bächlein rauschen, da finde ich meinen Gott. Manchmal lache ich so aus und sage, und ich gehe in die Gartenwirtschaft und trinke ein Bier, so nicht. Aber nein, nein, also ganz ernsthaft gemeint. Ich suche meinen Gott in der Natur. Und auf dieses Schlagwort möchte ich heute Abend eingehen, nicht? Ganz ernsthaft. Darf ich vorher sagen, sollte eine liebe alte Frau ohnmächtig werden, es wird jeden Mal, wenn so voll ist, eine Frau ohnmächtig, es kann schlecht einer raus, dann legen Sie längelang in den Gang, weiter nicht. Wir können Sie jetzt nicht raustransportieren, ist das klar? So. Einfach hinlegen, dann ist gut. Aber das ist keine Aufforderung, jetzt ohnmächtig zu werden. Bitte hinten schreien Sie um Hilfe, wenn ich zu laut oder zu leise rede. Also ich, mein Gott ist die Natur oder ich suche meinen Gott in der Natur. Erster Teil. Das ist ein grauenvoller, schrecklicher Irrtum. Ein folgenschwerer Irrtum. Ein folgenschwerer Irrtum. Das möchte ich Ihnen als erstes erklären. Sehen Sie, die Heiden, schon in ältester Zeit, haben die Naturkräfte als Gott verehrt. Darum haben sie etwa einen Stier, das Zeichen der Naturkraft, als Götzen angebetet. Und so geht das bis zum modernen Menschen, der sagt, in der Natur finde ich meinen Gott. Das ist zunächst ein Irrtum. Das ist genauso, als wenn ich sagte, In diesem Mikrofon finde ich den Ingenieur. Das ist das Werk eines Ingenieurs, nicht? Aber der ist nicht hier drin. Ich kann das Ding zerlegen, aber ich finde ihn da drin nicht. Er sitzt nicht drin. Wollen Sie nachsehen? Sehen Sie, es ist das Werk eines Ingenieurs, aber er ist irgendwo anders. Und die Natur ist Schöpfung Gottes, Werk Gottes, aber er sitzt nicht drin. Er ist außerhalb der Natur. Sie können die ganze Natur auseinanderlegen, Sie finden Gott nicht. Er ist außerhalb der Natur. Aber jetzt sage ich, das ist also nicht nur ein Irrtum, sondern ein folgenschwerer Irrtum. Sehen Sie, im ersten Kapitel des Römerbriefs im Neuen Testament, und die Bibel ist die Wahrheit, steht, weil die Menschen Gott nicht geehrt haben und haben die Schöpfung, also die Natur, mehr geehrt, denn den Schöpfer hat sie Gott dahingegeben. Ein schauerliches Wort. Dahingegeben, zu tun, was nicht taugt, in sexuelle Triebhaftigkeit, in Perversitäten, in Streit und Krach und in Lüge. Das heißt, Gott hat, weil die Menschen die Natur verehrten, sie dahingegeben in ihre eigene Natur. In ihre eigene Natur. In ihre eigene Natur. Das ist Gericht. Meine Freunde, wenn sie sündigen, wenn sie lügen, streiten, hochmütig sind, selbstsüchtig sind, von ihren sexuellen Trieben getrieben im Ehebruch leben oder in unsauberen Beziehungen, das ist schon Gottes Gericht. So steht da. Da sagt mir einer, ich kann doch tun, was ich will, da sage ich, du bist bereits von Gott in den Schmutz geworfen als Gericht. Und nun sind wir ja alle Leute, die die Natur anbeten. Wenn wir vielleicht auch den Spruch nicht sagen, mein Gott ist in der Natur. Nun, wir lieben die Natur, wir lieben uns selber zum Beispiel. Och, wir haben sie sich lieb und ich mich auch, ja? Ich bin der Herr, mein Gott, ich will keine anderen Götter haben neben mir. Oder man liebt einen Menschen. Ich bete dich an, sagt man im Französischen, nicht? Zu einem Mädchen. Ich bete dich an. Und sehen Sie, weil sie dem Geschöpf mehr Ehre geben, denn dem Schöpfer hat sie Gott dahingegeben. Warum ist die Welt so furchtbar, schmutzig, voll Streit, Zerrissenheit, Einsamkeit? Weil der Schöpfer nicht mehr angebetet und erkannt wird. Weil die Natur geliebt wird, gibt Gott uns in die natürliche Verlorenheit hin. Und sehen Sie, ich kann hier gleich eben sagen, darum brauchen wir mehr als einen Gott in der Natur. Wir brauchen einen Erlöser. Lieben Freunde, ich möchte so gern laut schreien, aber dann versteht man hinten mit dem Mikrofon nicht. Aber ich unterstreiche es. Sagen Sie jedem, der sagt, mit der Natur, einen Erlöser brauchen wir. Darauf komme ich gleich noch. Denn wenn ich so weit gekommen bin, dann wird mir gleich geantwortet, ja. Bezeugt sich denn Gott gar nicht in der Natur? Bezeugt sich denn Gott gar nicht in der Natur? Also heute müssen Sie ein wenig gedanklich mitgehen, nicht? Bezeugt sich denn Gott gar nicht in der Natur? Und da sage ich doch. Ich will ein Beispiel brauchen. Ich habe eine Uhr hier. Ich bin sehr froh, dass es eine gute Uhr ist. Die geht ganz geordnet. Und wenn ich die Uhr sehe, weiß ich, es gibt einen Uhrmacher. Nicht? Ich weiß nicht, ob der einen Schnurrbart hatte, oder ein Manjou-Bärtchen, oder Koteletten, ob er eine Nase nach oben, nach unten hatte. Ich weiß nicht, ob er klein und dick wie ich war, oder groß und schlank, wie Pfarrer Brinkert eben. Ich weiß nie, ob der Uhrmacher verheiratet war, ein lieber Mann oder ein böser. Ich weiß nur, die Uhr sagt mir, es gibt Uhrmacher. Wenn ich die Ordnung in der Natur ansehe, Sie können berechnen, welcher Stern vor 2000 Jahren wo gestanden hat. So eine Ordnung. Die Ordnung von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich war heute auf dem Schluchtpass, das war herrlich. Da ist der Schnee 1,60 Meter hoch. Aber ich weiß doch, dass in 6 Wochen grün wird, nicht? Kann sich darauf verlassen. Wenn ich die Ordnung der Natur sehe, dann weiß ich, es gibt einen großen Schöpfer. Ordnung kommt nur durch einen ordnenden Geist. So bezeugt die Natur den Schöpfer. Aber sie sagt uns nicht, wie dieser Schöpfer ist. Ob er böse ist, ob er mit mir zürnt, ob er sich gar nicht um mich kümmert, wo er ist, das sagt die Natur nicht. Verstehen Sie? Ich weiß nur, dass Gott lebt. Atheismus ist ein ziemlicher Blödsinn. Aber wie Gott ist, das sagt die Natur. Und wer durch die Natur läuft und sagt, ich suche meinen Gott, der kann im besten Falle feststellen, es gibt einen Schöpfer. Aber wie der ist und wie der gegen uns gesinnt ist und wie er aussieht, das sagt keine Natur, nicht? Und sehen Sie, so kommen die Menschen schließlich doch zum Atheismus und sagen, es gibt gar keinen Gott. Ich war vor einiger Zeit in einem Ostblockstaat. Das war gerade an dem Tag, wie der erste russische Sputnik in den Weltraum flog. Das erlebte ich in einem Ostblockstaat. Mitte war eine große Begeisterung. Verstehen Sie hinten? Und dann erschien ein Gedicht in der Zeitung. Das war etwa so, ich kann es nicht auswendig. Wir sind in den Weltraum geflogen. Wenn ein Gott da gewesen wäre, dann hätte unser Sputnik diesen Gott an den Kopf getroffen und es hätte ein toter Gott herunterfallen müssen. Es ist keiner heruntergefallen, also war auch keiner da. Ich nahm diese Zeitung mit, bitte, ich durfte frei reden. Nicht? Machen Sie sich keine falschen Vorstellungen. Ich nahm die Zeitung mit auf mein Rednerpult und las das Gedicht vor und sagte, ja, Leute, ihr könnt bis zum Mond fahren und bis zum Mars, dann seid ihr in derselben Lage dort gegenüber wie auf der Erde. Gott ist nicht viele Kilometer weit weg, sondern, Sie müssen mal ein wenig mitdenken, Gott ist in einer anderen Dimension. Wir leben in der dreidimensionalen Welt. Wenn ich in den Weltraum fliege, bin ich immer noch in der dreidimensionalen Welt, in der sichtbaren Welt. Gott ist in einer anderen Dimension. Das heißt, die Bibel drückt es so aus, er wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Die Bibel sagt nicht, Gott ist im Himmel ferne. Das sagt die Bibel gar nicht. Wissen Sie, was sie sagt? Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist moderne Lehre von den Dimensionen. Von allen Seiten umgibst du mich. Führe ich in den Weltraum, dann bist du da. Grübe ich den tiefsten Schacht in die Erde, bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ging auf die einsamsten Inseln in der Südsee, dann hält mich deine Hand wieder fest. Das heißt, Gott ist in einer anderen Dimension, er ist ganz nah. Eine Handbreit neben uns. Aber wir können diese Mauer von der dreidimensionalen Welt nicht durchbrechen. Das war jetzt ein bisschen schwer, Omar, nicht? Haben Sie es verstanden? Wenn nicht, dann macht er auch nichts. Dann verstehen Sie mal das, dass Gott in einem Licht wohnt, wo wir nicht hin können. Ganz nah, wenn Sie beten, Sie können flüstern, Sie können nur in Gedanken beten, er hört es. So nah ist er. Wenn Sie sündigen, sündigen Sie in seine Augen hinein. Ihre bösen Worte heute, Ihre zänkischen, haben Sie vor dem stillen Zuschauer Gott gesagt. Und das hat mich manchmal gepackt, dass Gott so nah ist und ich kann nicht zu ihm. Ich möchte Sie noch mal an einem Bild deutlich machen. Denken Sie an eine Wolkenwand und dahinter ist Gott. Gott ist unsichtbar. Und die Menschen haben gesagt, wir müssen doch zu ihm durchbrechen. Wir müssen Gott finden. Und da sind sie die Wolkenwand hinein. Das nennt man Religionen. Das sind alle Religionen, sind ein Suchen nach Gott in der Wolkenwand und alle Religionen haben Gott nicht gefunden. Passen Sie gut auf. Alle Religionen haben Gott nicht gefunden. Und da hat einer geschrien, oh, dass du die Wolkenwand zerreißen wolltest und zu uns kommen. Wir können nicht zu dir, dann komm doch zu uns. Das heißt wörtlich, oh, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und den Schrei hat Gott gehört. Er hat die Wolkenwand zerrissen und kam zu uns. In Jesus. Jesus ist die Antwort Gottes auf alle Religionen. Darum ist der Sache mit Jesus heißt nicht Religion, sondern Evangelium, frohe Botschaft. Jesus ist Gottes Antwort auf unsere Probleme und Fragen und Suchen. Suchen Sie Gott nicht in der Natur, da beten Sie die Natur an und Gott gibt sie dahin. In Jesus ist Gott zu uns gekommen. In Jesus. Wer von Gott redet, ohne von Jesus zu reden, der redet wie ein Blinder von der Farbe. Ich möchte Ihnen den Namen Jesus Christus einhämmern. In ihm hat Gott uns besucht und erlöst. Haben Sie es mitgekriegt? Ich habe Angst gehabt, diese ganze Darlegung zu machen, ob Sie mir unterwegs abschweifen. Haben Sie das zugehört? Ja? Ja? Zu? Wenn Sie das nur fassen, nicht? Ach, da sagt mir einer, ich suche Gott in der Natur. Da habe ich gesagt, ach Mensch, du brauchst ihn gar nicht zu suchen. Er hat Jesus geschickt, er sucht dich durch Jesus. Da rennst du rum und suchst Gott und Gott sucht dich durch Jesus. Es ist keiner im Saal, den Gott durch Jesus nicht sucht. Jesus nennt sich der gute Hirte. Wir sind verlaufene Schafe. Er sucht uns. Er pfeift uns. Er ruft uns. Er lockt uns. Haben Sie nicht gemerkt? Auch sich in der Verträge. Vielleicht merken Sie es heute Abend, nicht? Also das war das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn einer sagt, ich suche meinen Gott in der Natur, dann ehrt er die Schöpfung mehr als den Schöpfer und wird da hingegeben und irrt im Nebel rum. Gott offenbart sich uns nur in Jesus. Und in ihm dürfen wir ihn finden und Kinder Gottes werden. So, jetzt kommt mein zweiter Teil. Ich pflege zu sagen, sagte ich gestern, wer beim ersten einschläft, steigt beim zweiten Teil wieder neu ein. Wecken Sie Ihren Nachbarn auf, wenn er eingeschlafen ist. Ich gehe nochmal zurück zu den Leuten, die sagen, mein Gott ist in Natur. Das ist, wenn mir das einer sagt, dann sage ich, dann hast du einen schrecklichen Gott. Denn die Natur, die ist grausam. Wissen Sie das? Ja, natürlich. Wenn ich an einem Frühlingstag durch eine Wiese gehe, wo die Schlüsselblumen blühen, das ist sehr nett. Aber wenn ich genau zusehe, habe ich ein paar Ameisen zertreten. Nicht? Und das sehe ich dann nicht an, ja? Ein schöner Gott. In der Natur ist grausam. Ich habe gelesen, es gibt einen Vogel, der fängt Käfer und spießt sie lebendig auf Dornen auf. Und das ist seine Vorratskammer. Da bleiben sie frisch, lange Zeit, da zappeln sie. Nicht? Grausam. In der Natur gibt es nur ein Gesetz, das heißt, das Stärkste hat Recht. Das Stärkste hat Recht. Darum kann ein Vater den Sohn verhauen, nicht der Sohn den Vater. Nicht? So, das Stärkste hat Recht, das ist Natur. Der Löwe frisst den, na was? Den Adler und der Adler frisst den Spatzen, der Spatz die Spinne und die Spinne die Fliege und der Stärkste hat Recht. Und nirgendwo steht geschrieben, Spatzen dürfen keine Spinnen fressen. Der Stärkste hat Recht. Und das ist ihr Gott? Schauerlich. Schauerlich. Ich war so herzkrank und da musste ich lange in so einem Liegestuhl tagsüber im Garten liegen. Und die Leute, die über mir wohnen, haben einen kleinen Hund. Und der fing eines Tages in dem Beet neben mir an zu buddeln. Und auf einmal merkte ich, er hat ein Karnickelloch entdeckt. Und dann ging das blitzschnell. Auf einmal fährt er rein, ein kleines, süßes Kaninchen, saut an ihm vorbei. Der Hund hinterher, das kleine Tier, rennt in Todesangst und dann schnappt es und zerbiss es mit Wollust. Und da dachte ich, jetzt hätte ich gern alle Leute hier, die sagen, ich suche meinen Gott in der Natur. Das ist ein grausamer Gott. Ja, wenn ich das einem erkläre, zu einem Naturfreund, dann sagt er mir, ja, warum hat denn Gott die Natur so grausam geschaffen? Dann sage ich, Gott hat sie nicht so geschaffen. Heute kommt also ein bisschen biblische Weltanschauung dran, ich kann sie nicht ersparen. Als Gott die Welt schuf, da war sie herrlich, da gab es keine Grausamkeit. Und dann erzählt die Bibel diese merkwürdige Geschichte, wie der erste Mensch sich von Gott losreißt. Er darf wählen. Er hat völlige Freiheit. Und er erwählt, autonom zu sein. Ich tue, was ich will. Was ich will. Und in dem Augenblick war es, als wenn Schleusen aufgezogen wären. Und mit der Sünde kam der Tod und der Jammer und die Tränen und die Grausamkeit. Wir leben in einer gefallenen Welt, wie Gott sie nicht geschaffen hat. Verstehen Sie? Die Welt ist nicht mehr, wie sie aus Gottes Hand hervorging. Meinen Sie, Gott wollte so einen Krieg in Südvietnam? Denken Sie mal an die Mütter mit Kindern da, ja? Gott will keine Konzentrationslager. So hat er sich die Welt nicht gedacht. Es sind Eheleute hier, die haben Streit. So hatte sich Gott die Welt nicht gedacht. Es sind Menschen hier, die leben in großem Schmutz und Unkeuschheit. So hat Gott die Welt nicht gedacht. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Und in diese Welt herein schickt Gott seinen Sohn, Jesus. Und der ist nicht ein harter Gott wie die Natur. Der ist ein barmherziger Gott. Wie kann ein Mensch sagen, ich suche Gott in der Natur, in der grausamen Natur, wo er einen barmherzigen Heiland haben könnte? Jesus kann heute noch ihr Heiland sein. Und damit kommt eine Barmherzigkeit in ihr Leben. Oh, da geht mir das Herz über. Ich möchte Ihnen zwei Geschichten aus der Bibel erzählen. Spreche ich langsam genug? Ja? Das ist sehr schwer für mich. Wissen Sie, ich möchte so ganz schnell sprechen, nicht? Gehen Sie mit mir vor die Tore Jerusalems, wo Tausende von Menschen hinströmen. Und da werden drei hingerichtet. Und auf einmal geht neben uns einer mit finsterem Blick. Ich sage, wie heißen Sie? Da sagt er, Barabbas. Was haben Sie denn für rote Striemen? Da sagt er, ich war bis heute Morgen im Gefängnis. Kennen Sie die Geschichte von Barabbas? Als Jesus vor dem Pilatus stand, da holte man aus dem Kerker den Mörder Barabbas, diesen finsteren Burschen, und die Menge wurde gefragt, wen wollt ihr, Jesus oder Barabbas? Und da schrien sie, Barabbas! Und da wurde Barabbas freigelassen und Jesus zum Tode geführt. Und der Barabbas geht auch hinaus nach Golgatha. Und dann steht er inmitten der Volksmenge und sieht sich die drei Kreuze an, grauenvoll so Kreuze, nicht? Ha, sagt er, links, den kenne ich gut. Wir haben manches Ding zusammengedreht. Und den rechts, den kenne ich auch. Der konnte einen guten Zug vertragen. Und, na, den kenne ich. Aber den in der Mitte, den kenne ich nicht. Den mit der Dornenkrone, den kenne ich nicht. Der war nicht dabei, wenn wir sündigten. Der war nicht dabei, wenn wir fluchten und huchten und socken. Der war nicht dabei. Wie heißt er? Jesus. Da denkt der Barabbas, den kenne ich nicht. Aber eins weiß ich. Das Kreuz, an dem der hängt, das war für mich bestimmt. Da sollte ich hängen. Und jetzt hängt er da und ich bin frei. Und nun dürfen wir neben den Barabbas treten und das Kreuz Jesu ansehen und genauso sagen, ich habe den Zorn Gottes mit meinen vielen Sünden verdient und darf noch leben. das Kreuz, an dem Jesus hängt und schreit, mein Gott, du hast mich verlassen, das gehört uns. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Es ist keiner hier, für den Jesus nicht gestorben ist. Es ist keiner hier, dessen Sünde Jesus nicht ans Kreuz getragen hat. Und sie gehen an ihm vorüber, ich bitte sie. Solch einen Heiland, der aus der Ewigkeit kommt und sagt, komm, ich will eure ganzen Sündenschmutz an das Kreuz tragen, damit ihr endlich Kinder Gottes werden könnt. Solch eine Barmherzigkeit, sollte uns das Herz nicht aufgehen dabei. Da will ich nicht die Natur, die grausame, gefallene Natur zu meinem Gott machen. Solch einen herrlichen Heiland, das lohnt sich nicht, das lohnt sich. Und dann hat man ihn in ein Grab gelegt und einen Stein davor getan und Soldaten davor gestellt. Die mussten ihn bewachen. Und am dritten Morgen da, ja, die Soldaten fielen gerade in Ohnmacht. Da wird es hell und der Stein fliegt weg und Jesus kommt glorreich heraus. Wenn das nicht wahr wäre, wollte ich hier nicht mehr stehen. Die Soldaten fielen in Ohnmacht. Das waren keine zarten Jüngferlein, wissen Sie, die so schnell in Ohnmacht fallen, wenn ein bisschen dicke Luft ist wie hier. Das waren Kerle, die hatten auf vielen Schlachtfeldern gekämpft. Die fielen in Ohnmacht. Das war schon eine Sache, wie Jesus. Das war eine große Sache, wie Jesus aus dem Grabe kam. Und wissen Sie, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann wäre ich als erstes zum Pilatus und hätte gesagt, so mein Lieber, jetzt kommt die Abrechnung, nicht? Du falscher Richter. Und dann wäre ich zu den hohen Priestern und hätte gesagt, ihr Teufelspriester, jetzt kommt die Abrechnung. Das tut er nicht. Wissen Sie, wo er hingeht? Ich habe es vorhin gesagt. Eine Frau, die früher mal von 7 Teufeln besessen war, so steht in der Bibel, die er errettet hatte, die weinte, mein Heiland ist tot, zu der geht er als erstes hin. Eine traurige Seele. So ein barmherziger Heiland. Es sitzen hier traurige junge Leute. Innerlich ganz verzweifelt. Alte Leute, ganz schwermütig. Und Jesus kommt zu euch. Ah, nicht die grausame Natur ist mein Gott, sondern Jesus muss euer Gott werden. Nicht? Es steht in der Bibel, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das war der zweite Teil. Kann ich noch einen dritten sagen? Bleibt Ihnen nichts übrig, als mich anzuhören, Sie armen Leute. Ja. Also, ich gehe nochmal zurück auf die Leute, die sagen, die Natur ist mein Gott. Das ist ein folgenschwerer Irrtum. Sie haben einen schrecklichen Gott. Und wer das sagt, ich suche Gott in der Natur, der hat eine Religion ohne Trost. Ohne Trost. Wie mir das mal einer sagte, ich suche Gott in der Natur, da habe ich gesagt, Mensch, wenn Sie richtig Zahnschmerzen haben, dann ist schon Feierabend mit der Religion, ja? Die ist nur für ganz schönes Wetter. Ich kenne einen Mann, ich werde morgen Abend von ihm erzählen, ein Bergmann, der bekam, einer meiner Freunde, er ist in der Ewigkeit jetzt, ein gottloser Bursche, der bekam einen Stein ins Kreuz. Der hatte mir immer gesagt, mein Gott ist Natur, gehen Sie weg. Und da fällt ein kleiner Stein im Bergwerk, hier auf die Wirbelsäule, und da war er querschnittgelähmt, nennt man das. Er war von hier ab, von der Hüfte ab gelehnt. Nun konnte er nicht mehr hinaus. In dem Häusermeer saß er im Fahrstuhl. Er konnte seinen Gott nicht mehr suchen. persönlich. Das ist ja eine Religion für schön Wetter. Wenn es einem gut geht, lassen Sie mich persönlich reden. Als ich heirate, sagte ich meiner Frau, ich möchte 6 Söhne haben. Und die sollen alle Posaune blasen, dann haben wir einen Posaunenchor im Hause. Das wird herrlich. Nun, wir hatten 6 Kinder und 2 Söhne und das andere Töchter. Also, ich liebe die Töchter genauso. Aber diese beiden Söhne, an denen mein Herz hing, sind beide schrecklich umgekommen. Das ist eine Sache, über die man nicht hinüberkommt, wissen Sie? Und es werden Menschen sein, die solche, ich erzähle es, um die anzusprechen, die so verborgene Schmerzen mit herumtragen. Und sehen Sie, jedes Mal, wenn so eine fürchterlicher Schmerz an mich kam, wenn mir da einer gesagt hätte, du musst Gott in der Natur suchen, da kann man durch die blühendsten Wiesen laufen, da ist kein Trost, oder doch? Da können die Bäume rauschen, da ist kein Trost. Aber dann schlug ich meine Bibel auf, ich weiß noch, wie der Kleine, den fand der Tod im Bett, wie ich so ganz voll Schmerz war und musste weitermachen mit meinem Amt. Und da sage ich, Herr, gib mir doch ein Wort, dass ich wieder atmen kann. Und lese, Jesus spricht, meinen Frieden gebe ich euch. Und da bin ich auf meine Knie gefallen und habe gesagt, Herr, ich will nichts verstehen, warum du mich so schlägst. Aber gib mir diesen Frieden. Gib ihn mir. Und er hat mich eingehüllt in seinen Frieden. Eingehüllt. Und da habe ich gemerkt, dass Jesus unsagbar trösten kann. Und wenn mir einer sagt, mein Gott ist in Natur oder so, dann sage ich, ach, was ist das für eine schreckliche Weltanschauung. Mensch, wenn dir die Boden und Füßen wankt und du schreist nach Trost, da gibt es nur einen, der trösten kann, das ist Jesus. Und sehen Sie, es gibt eine Verzweiflung, das ist die größte. Jetzt hören Sie mir noch ein paar Minuten ganz aufmerksam zu. Das hätte ich am Anfang sagen sollen. Die größte Verzweiflung ist, wenn mein Gewissen aufwacht und ich merke, ich habe gegen Gott gesündigt und er wirft mich mit Recht in die Hölle. David sagt mal, meine Sünden gehen über mein Haupt. Ich glaube an eine Auferstehung. Stehung der Sünden, sie haben viele Sünden vergessen. Sie stehen auf, spätestens am jüngsten Tage. Da finden sie alle wieder. Ich habe einmal mir ausgedacht, wie es ist, wenn man stirbt. Da kommt der Augenblick, wo ich die liebste Hand loslassen muss. Und plötzlich fährt der Nachen meines Lebens auf der dunklen Flut in das Schweigen vor Gott. Und dann entdecke ich, ich kann nichts mitnehmen. Kein Pfennig. Kein Kleid. Nur eins kann ich mitnehmen, muss ich mitnehmen. Meine Sünden gegen Gott. Meine Sünden finde ich davor und mit denen fahre ich nun vor Gott. Verstehen Sie, was ist das wichtig, dass wir den Trost bekommen, den die Bibel nennt, Vergebung der Sünde. Und das kann Jesus tun. Darum hat er sein Blut vergossen. Gehen Sie heute Abend zu Jesus und bekennen Sie ihm Ihre Sünden, alle aus der Jugend, Mutter nicht, und sagen: Heiland, ich habe alle Gebote übertreten. Wasche mich mit deinem Blute. Ich lege sie auf dich und lege deine Gerechtigkeit auf mich. Vergebung der Sünden, das ist ein Wort zum Leben. Nur Jesus kann sie schenken. Dafür starb er. Ich schließe mit einer Geschichte. Ich habe eine wundervolle Mutter gehabt. Und als sie 80 Jahre alt war, da haben wir im Hause einer Schwester, die ein großes Haus hatte in Württemberg, gefeiert. Was kommen konnte von Kindern? Sie sagte, ich habe 54 Kinder, Enkel und Schwiegerkinder. 54, war eine Sippe, nicht? 8 Kinder, verheiratet, alle Druck. Und das war ein Fest. Und da wurden Tischreden gehalten, mein. Die Brüder, die damals noch lebten, standen einer nach dem anderen auf und ich und hielten Rede auf die Mutter. So eine Mutter gab es noch nie. Und was das für eine Frau war und was sie geleistet hat, und das kam aus dem Herzen. Und abends um 6 Uhr sagt mein Bruder, ich muss jetzt fort, ich habe einen Vortrag in Stuttgart. Und ich sagte, ich muss auch gehen, ich habe einen Vortrag in Esslingen. Und da sagt einer, dann singen wir jetzt noch zum Schluss ein Lied. Mutter, du musst das Lied wünschen. Und da dachten wir alle, die wünscht jetzt, nun danket alle Gott. So. Und da ist ein Augenblick Stille. Und dann sagt sie, singt mir das Lied. Es ist ein Baum, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Mein Bruder, der setzt sich ins Klavier und spielte himmlisch und wir singen es. Plötzlich war alle Ruhm weggewischt. Meine Mutter hatte den ganzen Tag nur gedacht, oh Gott, oh, ich bin Sünderin. Wie viel Liebe habe ich versäumt? Ich habe keine Sünden bei ihr gesehen, aber sie stand vor dem heiligen Gott. Und dann sangen wir es erschüttert. Es quillt für mich das teure Blut, das Blut Jesu am Kreuz. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Sehen Sie, das ist Trost, nicht? Das gibt in Natur nicht. Und ich möchte Ihnen das einhämmern. Es quillt für mich das teure Blut. Wer von Ihnen jung genug ist, sagt jetzt mal nach. Es quillt für mich das teure Blut, bitte. Es quillt, ach, das ist doch gar nichts, sagen Sie es mal laut. Es quillt für mich das teure Blut. Das glaub und fasse ich. Das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Jesus starb für mich. Denn Jesus starb für mich. Wir beten, Herr Jesus, das dürfen wir fassen. Der Ungläubigste und Verlorenste und das Schmutzigste, und der sich quält, selber gerecht zu sein, wir dürfen es alles über Bord werfen und fassen. Du starbst für mich. Du reinigst uns. Du tröstest unser Gewissen. Du bist unser Friede, unser Leben, unsere Hoffnung. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen.